Viele Christen kennen das Gefühl, innerlich von Gott entfernt zu sein, obwohl sie wissen, dass sie seine Kinder sind. Die Bibel macht deutlich, dass unsere Zugehörigkeit zu Gott unerschütterlich ist, unsere erlebte Gemeinschaft mit ihm aber gestört werden kann. 1. Johannes 1-2 zeichnet eine klare Linie. Gott hat uns in sein eigenes Leben hineingestellt, doch unser Umgang mit Sünde und Liebe entscheidet darüber, ob dieser Reichtum auch spürbar wird. Sünde in uns und Sünden von uns, was unsere Gemeinschaft stört. Göttliche Gemeinschaft ist ein zarter Vorgang, sie ist Geschenk, aber sie ist nicht automatisch. Johannes beschreibt sie als ein Miteinander im Licht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Gerade in diesem Licht wird deutlich, dass das Wort Sünde in der Schrift mehr meint als einzelne Verfehlungen. Paulus spricht von der Sünde als einer Macht, die durch den Fall in den Menschen eingedrungen ist, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. In Römer 7 nennt er sie eine in uns wohnende Größe, die wie eine Person handelt. Diese Sünde im Singular ist wie eine Wurzel, ein Herrschaftsbereich im gefallenen Fleisch, der sich nicht durch Erziehung oder Vorsätze beseitigen lässt. Aus dieser Wurzel wachsen Sünden im Plural, Worte, Gedanken, Handlungen, die Gottes Willen verfehlen und seine Heiligkeit verletzen. Sünde und Sünden sind ein ernstes Problem für unseren Genuss der göttlichen Gemeinschaft, denn sie führen dazu, dass unsere Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott gehemmt und unterbrochen wird. Wenn Johannes im ersten Kapitel seines Briefes von der Unterbrechung der Gemeinschaft spricht, hat er vor allem diese konkreten Sünden vor Augen. Sie beschweren das Gewissen und verdunkeln die Wahrnehmung des Lichts. Wer dann so tut, als sei in ihm keine Sünde mehr, gerät in einen gefährlichen Selbstbetrug. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so führen wir uns selbst irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Schrift widerspricht damit jeder frommen Illusion einer sündlosen Gegenwartserfahrung. Die Sünde wohnt noch in unserer gefallenen Natur, und aus ihr können Sünden hervorgehen, auch nach der Wiedergeburt. Erst wenn das ernst genommen wird, versteht das Herz, warum Gemeinschaft stocken kann und weshalb es Zeiten gibt, in denen Gott fern erscheint. Die Einsicht in diesen doppelten Charakter der Sünde ist darum keine theoretische Unterscheidung, sondern ein befreiender Realismus. Sie macht sensibel für alles, was die Gemeinschaft hemmt, und öffnet zugleich für den Weg, den Gott zu ihrer Wiederherstellung bereitet hat. Wer weiß, wie tief das Problem reicht, darf umso dankbarer staunen, dass Gott es selbst in die Hand genommen hat, um uns im Licht und in seiner Nähe zu erhalten. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so führen wir uns selbst irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Die nüchterne Erkenntnis, dass in uns noch Sünde wohnt und aus ihr konkrete Sünden hervorgehen, ist nicht dazu gegeben, uns zu entmutigen, sondern um uns wach und empfänglich zu machen für die Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Wer die Schwere des Problems nicht verdrängt, kann die Größe der Gnade umso bewusster genießen. In diesem Licht wird jeder Tag zu einer neuen Einladung, das Herz prüfen zu lassen, nicht zu beschönigen und mit allem, was die Gemeinschaft stört, zum Herrn zu kommen. Dort, im ehrlichen Einverständnis mit seinem Urteil über die Sünde, beginnt die Erfahrung, dass seine Gemeinschaft stärker ist als unsere Finsternis und dass er fähig ist, uns immer wieder in das freie, lichte Miteinander mit sich hineinzunehmen. Christus als Sündopfer und Übertretungsopfer, Grundlage der Reinigung. Gott begegnet dem Dunkel der Sünde nicht mit Appellen zur Selbstverbesserung, sondern mit einem Opfer, das tiefer reicht als die Wurzel allen Bösen. Im Alten Testament werden zwei Opferarten nebeneinander gestellt, das Sündopfer und das Übertretungsopfer. Sie deuten prophetisch auf Christus hin. Als Sündopfer trägt er nicht nur unsere Fehltritte, sondern stellt sich selbst in den Bereich der Sünde, um mit der in uns wohnenden Macht abzurechnen. Jesaja bezeugt von dem leidenden Gottesknecht, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Paulus greift dies auf, wenn er schreibt, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Am Kreuz ist Christus für uns zur Sünde gemacht worden, damit die Herrschaft dieser inneren Macht ein für alle Maliarchie gerichtet ist. Unsere Sünde, die in unserer Natur innewohnende Sünde, ist durch Christus als unser Sündopfer geregelt worden. Unsere Sünden, unsere Übertretungen, sind durch Christus als unser Übertretungsopfer geregelt worden. Nach unserer Wiedergeburt müssen wir Christus weiterhin als unser Sündopfer nehmen, wie in 1 Johannes 1:8 angedeutet, und als unser Übertretungsopfer, wie in 1:09 angedeutet. Doch damit ist nur die eine Seite erfasst. Als Übertretungsopfer nimmt Christus die vielen konkreten Sünden auf sich, die aus unserem Herzen hervorgebrochen sind. Jesaja formuliert es mit eindringlicher Klarheit, ihre Sünden wird er sich selbst aufladen, und das Neue Testament bestätigt, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Petrus schaut auf das Kreuz und bekennt, der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat. So wird deutlich, dasselbe Kreuz, das die Sünde im Fleisch verurteilt, trägt auch jede einzelne Übertretung. Wenn Johannes sagt, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde, dann ist dieses Blut das Blut des Sündopfers und des Übertretungsopfers zugleich. In Christus hat Gott sowohl die Wurzel als auch die vielen Früchte in sein Gericht gezogen. Die Sünde ist nicht aus unserer gefallenen Natur entfernt, aber ihr Recht, uns zu trennen, ist gebrochen. Gerade darum wird das Kreuz zur immer neuen Quelle der Reinigung in der gelebten Gemeinschaft. Wer zu Christus kommt, findet unter demselben Blut Lösung von der Macht der Sünde und Vergebung für begangene Sünden. Für den Glaubenden bedeutet das eine tiefe Entlastung. Die Gemeinschaft mit Gott ruht nicht auf der Fragilität eigener moralischer Stabilität, sondern auf einem Werk, das vor Gott gültig bleibt, auch wenn wir schwanken. Christus ist nicht nur am Anfang unseres Glaubens der Gekreuzigte, sondern bleibt unser gegenwärtiges Sündopfer und Übertretungsopfer. In jeder Begegnung mit unserer Schwachheit öffnet sich neu der Blick auf den, der Sünde nicht kannte, den Gott für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aus dieser Perspektive wird die tägliche Gemeinschaft mit Gott keine unsichere Leistung, sondern ein ruhendes Vertrauen. Die Grundlage ist gelegt. Das Blut redet, und der Zugang bleibt offen, auch dann, wenn wir uns neu auf dieses Opfer stützen müssen. So wächst aus der Betrachtung des Kreuzes eine stille Zuversicht. Der Herr kennt sowohl die Tiefe der innewohnenden Sünde als auch die Konkretheit der Sünden von heute. Nichts davon überrascht ihn, alles ist in seinem Opfer vorbedacht. Wer sich innerlich von Schuld bedrängt fühlt, darf darum wissen, vor Gott ist der Boden unter den Füßen fest. Die Macht der Sünde ist richterlich verurteilt, die vielen Übertretungen sind getragen. Aus dieser Gewissheit erwächst Mut, immer wieder ins Licht zu treten und die Gemeinschaft nicht aus Furcht zu meiden, sondern gerade im Blick auf das Blut Christi zu suchen. In diesem Licht verwandelt sich das Bewusstsein der eigenen Gebrochenheit in eine Einladung, näher an das Herz dessen, der alles getragen hat, um uns dauerhaft in der Gemeinschaft mit sich zu halten. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Das doppelte Opfer Christi, als Sündopfer und als Übertretungsopfer, nimmt dem Glaubenden die Angst vor der Tiefe des eigenen Verderbens. Es gibt keinen verborgenen Winkel unserer Natur und keine konkrete Verfehlung, die außerhalb der Reichweite dieses Werkes läge. Wo diese Wahrheit das Herz erreicht, verliert die Sünde ihre lähmende Endgültigkeit und auch Schuldgefühle verlieren ihre zerstörende Macht. An ihre Stelle tritt ein nüchternes Bekenntnis, das sich auf ein bereits vollbrachtes Opfer stützt. Das schenkt Freiheit, Gott im Alltag nicht auf Distanz zu halten, sondern seine Gegenwart gerade dort zu suchen, wo eigene Dunkelheit spürbar ist. Der Blick auf Christus am Kreuz bewahrt davor, sich mit der Sünde abzufinden, und hält zugleich die Tür offen zu einer Gemeinschaft, die auf Gnade gegründet und von Gnade getragen ist. Bekennende Herzen und bewahrte Gemeinschaft. Die Kindschaft Gottes ruht auf einem unerschütterlichen Fundament, wer aus Gott geboren ist, trägt sein Leben in sich. Diese Beziehung wird durch keine Sünde ausgelöscht. Dennoch beschreibt die Schrift eine andere, empfindliche Seite des Glaubenslebens, die tatsächliche Gemeinschaft mit Gott im Alltag. Johannes weiß um die Spannweite zwischen beidem. Er kann sagen, was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Kurz darauf weist er aber darauf hin, dass diese Gemeinschaft durch unser Wandeln in der Finsternis gestört werden kann. Wenn wir im Widerspruch zu dem Licht leben, das wir empfangen haben, wird das Gewissen schwer und der freie Austausch des Herzens mit Gott bricht ab. Dass dies auch Gläubigen geschieht, verschweigt Johannes nicht, im Gegenteil, er rechnet nüchtern damit, dass jemand sündigt und verweist gerade dann auf den Anwalt, den wir beim Vater haben. Ja, ein Gläubiger kann auch nach seiner Wiedergeburt noch sündigen. In 2 Stunden und 1 Minute sagt Johannes, meine Kindlein, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Die Worte, wenn jemand sündigt, machen deutlich, dass wir auch nach unserer Errettung noch sündigen können. Den Weg zurück in eine ungehinderte Gemeinschaft beschreibt 1 Johannes 1:9 in einer dichten, trostvollen Aussage, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bekennen heißt hier nicht, sich flüchtig der Schuld bewusst zu sein, sondern Gottes Urteil über das eigene Handeln anzuerkennen. Die Sünde wird im Licht Gottes beim Namen genannt, ohne Ausreden, ohne Relativierung. In solchem Bekennen steht der Mensch nicht als Bittsteller vor einem unberechenbaren Richter, sondern findet sich ein in die Treue und Gerechtigkeit Gottes selbst. Gott wäre untreu gegenüber dem Opfer seines Sohnes, wenn er ein aufrichtiges Bekenntnis abweisen würde. Eben weil Christus die Sühnung für unsere Sünden ist, kann Gott auf der Grundlage des Kreuzes vergeben und reinigen, ohne seine Gerechtigkeit zu kompromittieren. Das wiederholte Bekennen wird so zum Atem der Gemeinschaft, es nimmt das, was im Alltag an Schuld anfällt, in den Strom des Blutes hinein, der reinigt und die innerliche Freiheit erneuert. Aus dieser Sicht verliert das Bekennen seinen Charakter als gelegentliche Ausnahmesituation und wird Teil eines lebendigen Umgangs mit Gott. Es ist nicht die Bedingung, unter der Gott uns eventuell annimmt, sondern der Ausdruck eines Vertrauens, das weiß, vor ihm darf alles ans Licht kommen. Manches wird unmittelbar offenbar, anderes wird erst im Licht des Wortes und des Geistes erkennbar. Wo das Herz sich nicht verschließt, sondern das Erkannte vor Gott aussprechen lernt, erfährt es, dass Gemeinschaft nicht an menschlicher Tauglichkeit hängt, sondern an der beständigen Wirksamkeit des Blutes und der Fürsprache Christi. So bewahrt das bekennende Herz die Sensibilität für das, was die Gemeinschaft stört, und zugleich die Gewissheit, dass jedes Hindernis in der Begegnung mit dem Herrn überwunden werden kann. Darin liegt eine große Ermutigung. Kein Fall, keine Verstrickung, kein verborgenes Versagen muss zum Endpunkt der Gemeinschaft werden. Das Wort Gottes öffnet einen anderen Weg, den Weg des Lichtes, in dem nichts beschönigt, aber alles vergeben und gereinigt werden kann. Wer erlebt hat, wie nach einem ehrlichen Bekenntnis die Last weicht und die Nähe Gottes wieder spürbar wird, weiß, dass diese Praxis kein frommer Formalismus ist, sondern ein Strom der Gnade. So wird das Leben mit Gott nicht durch Fehler zerstört, sondern gerade durch seine Vergebung vertieft. In der Gewohnheit des Bekennens lernt das Herz, schneller aus der Finsternis ins Licht zurückzukehren und die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn als das kostbare Gut zu hüten, das uns geschenkt ist. Was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und praktizieren nicht die Wahrheit. Fortwährendes Bekennen ist kein Zeichen geistlicher Schwäche, sondern Ausdruck eines wachsenden Vertrauens. Wer lernt, Sünde im Licht Gottes zu benennen, erfährt, dass die Gemeinschaft nicht an makellosem Verhalten hängt, sondern an der Treue dessen, der vergibt und reinigt. Das nimmt die Schwere nicht von der Sünde, aber es nimmt die Hoffnungslosigkeit aus der Begegnung mit der eigenen Schuld. So kann das Herz sensibel bleiben für alles, was den Fluss der Gemeinschaft trübt, und doch zugleich gewiss sein, dass es immer einen Weg zurück in die Nähe Gottes gibt. In dieser Spannung von Ernst und Zuversicht reift eine stille, aber kraftvolle Gelassenheit, auch wenn wir fallen, ist der Weg der Rückkehr offen, weil Christus unser Anwalt ist und sein Blut spricht. Herr Jesus Christus, danke, dass du sowohl unsere Sünde als auch unsere vielen Sünden getragen hast und dass dein Blut bis heute Kraft hat, zu reinigen und Gemeinschaft neu zu schenken. Wo unser Herz verurteilt ist und unsere Erfahrung von dir verdunkelt wurde, lass dein Licht leuchten, damit wir nichts verstecken, sondern dir zustimmen und deine Vergebung tief an uns erfahren. Stärke in uns das Vertrauen, dass unsere Lebensbeziehung zu dir feststeht und dass du als unser Anwalt beim Vater für uns eintrittst, wenn wir fallen. So bewahre uns in einem demütigen, bekennenden Leben vor dir, damit wir immer freier in deiner Nähe leben und deine Liebe widerspiegeln. Amen.